Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Puff. Welcome to you. Hallo Walter.
Herzlich willkommen, mein Freund.
Wie war deine Woche?
Danke, gut. Meine Frau sagt, ich soll kein Grau tragen, weil ich wie ein kleiner grauer Mann in einem grauen Anzug aussehe.
Du siehst ziemlich unauffällig aus, könnte man sagen.
Ich bin auch schnell entwischt, bevor sie mich aufhalten konnte.
You'll get it when you... Warte nur, bis du nach Hause kommst.
Das wird kein Problem sein.
Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema. Dafür brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes.
Ja.
Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir besprechen heute eines der wichtigsten Themen. Es geht um den großen Kampf. Erleuchte du bitte unseren Verstand und den der Zuschauer. Hilf uns zu unterscheiden. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Nun,
Martin, es gibt so viele Menschen, die fragen, wer Michael ist. Wie passt er in den Streit mit Luzifer? Wie passt Jesus dazu? Sie scheinen zu glauben, dass die adventistische Sichtweise völlig abgedreht ist.
Ja, das ist eines der kontroversesten Themen, weswegen Leute von außen auf die Adventgemeinde zeigen und sagen, dass deren Ansicht über Michael eigentlich Blasphemie ist.
Das stimmt.
Es ist also wichtig, weil viele Menschen sich darin festfahren.
Wir müssen uns das sehr genau ansehen und ich denke, wir sollten gleich loslegen.
Ja.
So wie wir das üblicherweise tun. Wir haben diese Folge Michael, der Erzengel versus Luzifer, Sohn der Morgenröte, betitelt. Das sind Titel, die man in der King James Bibel findet. Es ist interessant, dass der Begriff Erzengel in Verbindung mit Michael nur zweimal in der Bibel auftaucht. Tatsächlich taucht das Wort Erzengel nur zweimal auf und beide Male in Verbindung mit Michael. Fangen wir bei der Gegenseite an. Wer ist Luzifer, Sohn der Morgenröte? Gehen wir zu Jesaja Kapitel 14 und lesen ab Vers 12. Dort steht: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in dein Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Wenn wir uns diesen Vers ansehen, es ist doch sehr interessant. Er spricht von Luzifer, der Teil des himmlischen Reiches war, und dann fiel er. Er war vollkommen, sagt die Bibel, bis Sünde in ihm gefunden wurde. Das heißt, er war vollkommen und mit einem freien Willen geschaffen. Und als er diesem freien Willen erlaubte, sich gegen die Gerechtigkeit und die Wahrheit zu entscheiden, fiel er. Gott schuf ihn nicht, um zu fallen, sondern er traf die Wahl, zu fallen. Martin, wenn man das durchliest, hat man sechsmal ich. Ich will zum Himmel emporsteigen. Ich will meinen Thron erhöhen. Ich will emporfahren. Und ich will wie der Allerhöchste sein.
And I will be like the Most High.
So here is the angel. Hier sieht man den Engel, der sich selbst erhöhte und in der Versammlung im Norden sein wollte. Er wollte Teil des Thrones Gottes sein. Er wollte also zu der Position Gottes erhöht werden.
Ja.
Das kostete ihm seinen Platz im Himmel und allen, die mit ihm sympathisierten. Ein Drittel der Engel.
Nur eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vom Thema abkommen. Fiel Luzifer vor oder nach der Erschaffung der Erde?
Nun, ich denke, dass Luzifer vor der Erschaffung der Erde fiel. Oder Vielleicht während der Plan gefasst wurde, die Erde zu schaffen. Da spitzte sich die Krise zu und er wurde hinausgeworfen. Warum schuf Gott denn den Menschen? Als Lösung für das Sündenproblem. Wir hatten uns schon in vorherigen Folgen damit befasst, also thematisieren wir das nicht mehr. Es geht aber darum, dass die Welt, die jetzt auch in einem gefallenen Zustand ist, die gleiche Denkweise entwickelt hat wie der große Verführer. Diese Ideologie, dass der Mensch sich von Natur aus zu einer göttlichen Stufe entwickeln kann, ist für einen Großteil der Menschheit ein fester Bestandteil ihres Denkens geworden. Man findet es sogar innerhalb vieler kirchlicher Vorstellungen, eingeschlossen in deren Ideologien. Die ganze New Age-Bewegung, Theosophy und all diese haben letztendlich Verständnis für den Teufel. Interessanterweise singen sogar Rockbands darüber dieses Lied, Sympathy for the Devil. Einige Personen werden sogar zum Ritter ernannt, was schon ein sehr seltsames Gebaren ist,
ja.
Recht eigenartig.
Wenn man sagt, dass man mit dem Teufel Mitleid hat und dann ein Ritter wird,
das ist schon spannend. Hollywood ist natürlich dafür berühmt, Filme und Serien zu diesem Thema zu machen. Es gab auch Serien, die hießen Lucifer. Lucifer war sehr, sehr populär. Sie hatten Millionen und Abermillionen Zuschauer. In der ganzen Serie wird er als der Bösewicht dargestellt, aber so brillant, dass man Sympathie für den Teufel entwickelt. Was aber die gleiche Vorstellung ist wie die offene Rebellion, die man in der Rock-Szene findet.
Ja.
Sehen wir uns also einen Ausschnitt von YouTube aus dieser Serie Lucifer an.
This is Lucifer on YouTube.
Die Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen, ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchte.
Verzeihung, ja, ich habe was einzuwenden. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil sie ihn wirklich lieben.
Oh Gott, nein.
Herr Manadier, wie läuft's denn so, mein Großer?
Lucifer, in der Unterwelt verlangt man nach dir.
Und du, mein gefiederter Freund, kannst zur Hölle fahren.
Sie haben ja richtig Eier, habe ich recht?
Ah, vielen Dank, aber Sie sind wohl eher durchschnittlich.
Glaube ich gern. Mensch. Hör auf, mitfühlend zu sein. Du bist der Teufel.
Ja, da bin ich. Ich bin wandelndes Heroin. Man wird abhängig und es geht nie gut aus. Sie, Detective, sind beim Charme gegenüber völlig immun.
Um die Wahrheit zu sagen, ich finde Sie abstoßend.
Das ist faszinierend.
Sind Sie ein Hellseher oder sowas?
Nein, ich bin kein Jedi. Ich kann keine Gedanken lesen. Menschen erzählen mir einfach gern Dinge. Irgendwas an mir ist anders. Etwas, das ich nicht verstehe und es irritiert mich.
Vielleicht ist es nicht sie, die irgendwie anders ist.
Wie heißt du denn?
Lucifer.
So wie der Teufel.
Ja, genau.
So Martin, also Martin, was ist deine Meinung dazu?
Nun, ich finde die Art und Weise interessant, in der sie den Teufel darstellen. Wenn man die Bibel liest, ist er gegen Gott.
He is against God. Now,
durch das hier wird gegen Gott zu sein fast cool. Und das erschreckt mich. Und Menschen schauen sich das an. Du sprachst von Millionen Menschen.
Following this, like you said, millions and millions. It just shows you.
Vielleicht zeigt uns das auch, an welchem Punkt der Weltgeschichte wir schon angekommen sind.
Und welche Vorstellung wird in das Gehirn der Zuschauer eingepflanzt? Denn wenn deine Sympathie für ihn geweckt ist und es gibt viele Sequenzen, in denen er ein ziemlich liebenswerter Charakter ist.
Ja.
Und die ganzen Emotionen, die Gefühlswelt wird auf den Kopf gestellt und es wird sehr schwer, Sympathie für den Gott der Bibel zu entwickeln.
To have sympathy with the God of the Bible.
Correct. Das stimmt. Früher hatte man immer diese Bilder vom Teufel mit den Hörnern und dem Dreizack. Und jetzt kommt er eher mit einem feinsinnigen, liebenswerten Charakter daher.
Of this subtle, lovable character.
Ja.
Das ist verführerisch.
Das ist richtig. Es ist viel verführerischer und wahrscheinlich näher an der Realität.
Genau, das dachte ich auch. Das andere stimmt nicht, denn er war ein wunderschönes, geschaffenes Wesen.
Aber Martin, wenn man sich die Welt betrachtet und sich die lange eingeschlagene Richtung ansieht, dann sieht man die Konsequenzen seiner Denkweise.
Ja.
Aber begehe da keinen Fehler. Es gibt viele Organisationen, die bewusst mit dem Teufel sympathisieren. Und es gibt sogar noch mehr Organisationen, die unbewusst mit dem Teufel sympathisieren. Viele davon sind religiöse Organisationen. Das ist sehr interessant. Wir müssen ein gründliches Studium darüber betreiben, wie diese beiden Gegner, über die wir heute sprechen werden, nämlich der Teufel, Luzifer und Michael, ins biblische Weltbild passen. Ich möchte nicht mehr allzu viel über den Teufel sagen. Wir haben das Thema schon ziemlich ausgeschöpft.
Definitiv.
Wenn man sich die Geheimlehre von Blavatsky ansieht, Lucifer Trust, was jetzt Lucy's Trust heißt, vorher hieß es Lucifer's Publishing Company, die Aussagen von Blavatsky und Personen aus der Freimaurerei. Sie äußern sich ziemlich eindeutig. Für sie ist Lucifer der wahre Gott. Ich war einmal eingeladen, mit einem Großmeister der Freimaurer zu sprechen. Er hatte eine Sepsis und es war lebensgefährlich. Sein großes Argument hieß, Lucifer ist definitiv der wahre Sohn Gottes. Und wir hatten eine ganz schöne Debatte. Er lud mich sogar ein, meine Ausführungen seiner Loge zu geben. Aber als er gesund wurde, kam er nie wieder auf mich zu. Das fand also nicht statt. Wenden wir uns jetzt also anderem zu und sprechen über Michael. Und wir wissen, dass die adventistische Sichtweise ist, dass Michael und Jesus ein und dasselbe sind. Es gibt viele, viele Organisationen und Leute da draußen, die gerne anderer Ansicht sind.
Allerdings.
Also betrachten wir es sorgfältig. Wir sollten offen sein.
Ich denke, weil viele Leute die Vorstellung haben, wenn man Jesus mit Michael gleichsetzt, dann lästert man, weil man versucht, ihn klein zu reden.
Ihn kleiner zu machen, als er ist.
Ja.
Das stimmt. Nun, einige Organisationen wollen aus ihm sowieso ein geschaffenes Wesen machen und seinen Status verringern. Diese Münze hat zwei Seiten. Lesen wir eine Aussage im Geist der Weissagung, damit die Menschen sehen können, was Adventisten glauben. Das stammt aus dem Buch Sieg der Liebe. Was steht hier über Jesus? Bei der Taufe von Jesus war auch Satan unter den Augenzeugen. Er sah, wie die Herrlichkeit Gottes den Sohn umgab. Er hörte, wie die Stimme des Herrn die Göttlichkeit von Jesus bezeugte. Das ist sehr eindeutig, dass die Göttlichkeit Jesu nicht verhandelbar ist. Seitdem Adam gesündigt hatte, war die direkte Gemeinschaft des Menschen mit Gott unterbrochen. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hat nur durch Christus bestanden. Hier müssen wir wieder stoppen. Gemäß dieser Aussage fand der persönliche Verkehr zwischen Himmel und Erde durch Christus statt. Er machte es möglich. Wie wir schon in einer früheren Folge gesehen hatten, trennten die Sünde die Übertretung von Gott. Christus war von Anfang an der Mittler, bevor schon die Grundfesten der Erde gelegt wurden. Von Anfang an war er das geschlachtete Lamm. Zuerst als Verheißung und später als Erfüllung dieser Verheißung.
Durch ihn fand die Kommunikation statt. Er war derjenige, der auf den Berg kam und mit Mose sprach.
Ganz genau. Aber wir müssen das noch aufzeigen. Die Kommunikation zwischen Gott und den Menschen fand durch Christus statt. Manchmal wurden Engel gebraucht, doch immer lief es über Christus, die Gottheit. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hat nur durch Christus bestanden. Aber nun, da Jesus in der Gestalt des sündigen Fleisches, Römer 8, Vers 3, gekommen war, das heißt, er nahm meine Menschlichkeit an, sprach der Vater selbst. Er sprach vom Himmel her. Dies ist mein geliebter Sohn. Bislang hatte er durch Christus mit den Menschen geredet. Jetzt sprach er in Christus zu ihnen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Satan hatte gehofft, dass Gottes Abscheu vor der Sünde eine ewige Trennung zwischen Himmel und Erde bewirken würde. Aber nun wurde deutlich, dass die Verbindung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt war. Die ganze Kommunikation zwischen Gott und den Menschen war durch Christus geschehen. Nur durch Christus ist es möglich, Zugang zum Himmel zu haben.
Ja, diesen Abschnitt, den du gerade gelesen hast, er kommunizierte mit der Menschheit in Christus, zeigt wieder, dass Jesus Gott war.
Jesus was God.
Absolutely.
Völlig richtig. Denn die ganze Menschheit war in Christus. Er sprach die Menschheit ja ins Leben, denn er erschuf sie doch. Werfen wir wieder einen Blick nach Hollywood. Wir wissen, dass Hollywood mit der falschen Seite sympathisiert. Darüber besteht kein Zweifel. Allein das Wort Hollywood beschreibt den Zauberstab der Hexe, der aus Stechpalme, englisch Holly, gemacht ist. Und Hollywood ist nichts anderes als Jesuitentheater. Wir haben das schon früher besprochen. Und die Jesuiten sympathisieren auch mit Lucifer. Das ist eine bittere Pille, aber wenn man sich ihre Aktivitäten ansieht und ihre Eide, ihr Gebaren und ihre Lehre, deren raffinierte Spitzfindigkeit, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass sie die Meister der Verführung sind. In dem Film Michael über den Erzengel frage ich mich, wie er von ihnen dargestellt wird. Wir werden das Luzifer gegenüberstellen. Wie der beschrieben wird, als diese absolute,
charismatische,
intelligente und kluge Person. Wie werden sie also Michael darstellen? Der Schauspieler, der ihn darstellte, war John Travolta. Sehen wir uns das nun an.
Ich dachte nur, Engel hätten einen...
Heiligenschein?
Ja.
Inneres Leuchten?
Ja.
Ich bin nicht einer von diesen Engeln.
Was für ein Engel sind Sie dann?
Michael ist ein Erzengel. Er hat seinerzeit mit Lucifer gekämpft und ihn aus dem Himmelreich vertrieben. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7.
Das ist schon ein Weilchen her.
Und dann ist die Bank aufgekreuzt und wollte das Motel pfänden. Und da habe ich ihn ständig um Hilfe gebetet. Und da hat Gott mir Michael geschickt.
Sie war wirklich hartnäckig.
Und Sie kamen hernieder und haben die Bank hinweggefegt?
Nur eine Zweigstelle. Man muss ja nicht gleich übertreiben.
Musik. Nun, das war ein interessantes Porträt.
What is your take on that?
Was meinst du dazu?
Well,
nun, definitiv nicht biblisch.
No. Nein.
Okay, der letzte Teil, als er den Hund wieder lebendig machte, machen denn Engel irgendjemanden wieder lebendig?
Bring back anything to life?
Das sollten sie nur mit der Kraft Gottes tun können, nicht wahr? Aber hier macht er es im Grunde durch seine Kraft. Sie stellen ihn als Lebensspender dar. Aber auch als jemand, der eine Bank ausraubt, raucht, tanzt und Party macht. Sie sagen sogar, solltest du nicht einen Heiligenschein oder inneres Licht haben? Er ist nicht diese Art Engel und er ist ein Autor. Es ist schon interessant, wenn man das Jesuitentheater im Hinterkopf hat, wie man das anstellt, jemanden schlecht oder lächerlich zu machen. Dann muss man verstehen, dass es keinen gibt, der die Bibel besser versteht als der Teufel selbst und seine Handlanger. Er sagte, er ist der Autor von Psalm 85. Dann wäre es doch interessant, einen Blick auf den Psalm 85 zu werfen, oder?
Auf jeden Fall.
Also sehen wir ihn uns an. In der King James Bibel trägt der Psalm den Titel Belebe uns neu. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs. Ein Psalm. Es steht hier nicht, dass Michael, der Erzengel, den Psalm schrieb.
Nein.
Er kann ihn sehr wohl inspiriert haben. Aber darüber wollen wir noch nicht sprechen. Herr, du hast Gefallen gefunden, an deinem Land hast du die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, alle ihre Sünden hast du zugedeckt. Auf wen bezieht sich das?
Jesus.
Ja, Jesus. Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils, und mache deinen Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns ewig zürnen? Willst du deinen Zorn währen lassen von Generation zu Generation? Willst du uns nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich in dir freut? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Über wen wird hier gesprochen?
Wieder über Jesus.
Das ist also ein Psalm über unseren Erlöser. Hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Getreuen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Er spricht von Umkehr, also Buße, und darüber auf dem schmalen Pfad zu bleiben. Für wahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das muss der wohl tiefgründigste Satz in der Bibel sein. Denn wo sind sich Gnade und Wahrheit begegnet? Wo haben sich Gerechtigkeit und Frieden geküsst?
Am Kreuz.
Am Kreuz. Als Christus dort am Kreuz hing, küssten sich Gnade und Gerechtigkeit. Es zeigte der Welt für alle Ewigkeit, dass Gott gnädig ist, aber dass Gott auch ein Gott der Gerechtigkeit ist. Als er sagte, dass der Sünde Sold der Tod ist, verlangte die Gerechtigkeit, dass dieser Urteilsspruch vollstreckt wird. Und das fand in Christus statt. Und Gott ist gnädig. Durch diese Tat konnte Gott seine Gnade auf alle Menschen ausweiten. Das ist so ein wunderschöner Psalm. Und was machen Sie in diesem Film? Sie schreiben diesen Psalm einem Vagabunden zu.
Ganz genau.
Ist das nicht so?
Das stimmt. Da lässt sich noch vieles hineinflechten.
Oh ja.
Sie geben vielleicht zu, dass Jesus das inspiriert hat.
Allerdings.
Aber dann verhöhnen sie ihn.
Sie wissen, worum es darin geht. Wenn jemand jetzt als Zuschauer da sitzt und alle diese kleinen Aussagen kommen und alle diese kleinen Dinge auftauchen bezüglich Michael und die Zuschauer von all den witzigen Sachen dazwischen abgelenkt werden, aber das, was dabei ins Denken gepflanzt wird, wird neurologistische Programmierung genannt. Und wenn man das noch mit dem Visuellen unterstreicht, schafft es einen unauslöslichen Eindruck im Gehirn, sodass das auch später mit Michael verknüpft ist und man nicht mehr anders an ihn denken kann.
Es ist auch interessant, dass ich bei dem Trailer eine Werbung sah. Damals war das noch eine Videokassette. Also jetzt wäre das eine DVD mit der Aufschrift PG, Altersfreigabe in Begleitung Erwachsener. In Deutschland FSK 6. Also können sich das Kinder auch ansehen.
Bitte lass das auch die Kinder ansehen. Ja, das sagen sie. Wahrheit wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit hinniederschauend vom Himmel. Wer ist unsere Gerechtigkeit?
Jesus.
Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wird auch der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Das ist eine der schönsten Psalmen, was die Mission Jesu Christi betrifft. Das ist kein Zufall,
nein,
dass sie diesen Psalm benutzen.
Allerdings, denn der bestätigt, wer Michael wirklich ist.
Ja, er bestätigt, wer Michael wirklich ist. Eine Bitte an die Zuschauer, die diese Vorstellung nicht mögen. Habt Nachsicht mit uns. Studieren wir doch die Bibel. Aber noch eins, bevor wir anfangen, sagten wir ja, dass es Jesuitentheater ist. Die Jesuiten haben heute ja so ein schönes Gesicht. Sie haben all diese großartigen Universitäten. Die Großen dieser Welt, die Präsidenten, werden an diesen jesuitischen Universitäten erzogen. Georgetown, eine der großen Universitäten, hat schon so viele Präsidenten hervorgebracht. Das tut nichts zur Sache. Lesen wir einmal, was einige Autoren über die Jesuiten gesagt haben. Das ist ein Zitat von den Jesuiten selbst. Wir werden die Kontrolle über den Unterricht erlangen im Recht der Medizin, Wissenschaft, Bildung und werden so alles aus allen Lehrbüchern ausmerzen, was dem römischen Katholizismus schaden könnte. Das ist eine sehr kühne Aussage. Also das Recht, die Welt der Medizin, hat sie eine bedeutende Rolle in unserer Zeit?
Ja.
Wissenschaft. Bildung. Alles muss so angepasst werden, dass es den Katholizismus Roms begünstigt. Wir werden die Gedanken und Vorstellungen der Jugend formen. Wir werden uns als protestantische Prediger und Universitätsprofessoren der verschiedenen protestantischen Glaubensrichtungen einschreiben. Ist das eine Warnung?
Ja, eigentlich ist es schon fast ein Versprechen. Ja. Wir werden uns einschreiben.
Früher oder später werden wir die Autorität des griechischen Neuen Testaments von Erasmus untergraben. Haben Sie einen speziell gepflegten Hass gegen die Bibel?
Ja, erklär uns doch bitte, was der griechische Text des Neuen Testaments von Erasmus ist.
Erasmus stellt den Textus Receptus zusammen, worauf die Protestanten ihre Bibelübersetzungen gründeten, wogegen die Jesuiten den alexandrinischen Text bevorzugen, der einen gnostischen Ursprung hat. Gnostizismus ist ein sehr interessantes Feld. Wir werden das nicht vertiefen.
Nein, nur kurz. Gnostizismus ist doch genau das, was wir in diesem Film gesehen haben.
Ganz genau.
Alles wird auf den Kopf gestellt. Einmal Jesus und im Grunde ist Luzifer der Gute.
Ja, es ist eine Umkehrung. Der Meister der Umkehrung. Vergiss nicht, er war ein Lügner von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm. Sie hassen also das neue griechische Testament von Erasmus. und auch jene Ausfertigungen des Alten Testaments, die wagten, ihre Köpfe gegen das Alte Testament der Vulgata und gegen die Traditionen zu erheben. Nun, wenn man sich die Vulgata ansieht und auch den Unsinn darin, Jakob betete die Spitze seines Stabes an, wogegen die King James sagt, Jakob lehnte sich auf die Spitze seines Stabes und betete an. Das ist doch ein großer Unterschied, nicht wahr? Ihre Tradition von Reliquienverehrung musste ja unterstützt werden. Sie hassen alles, was die Authentizität der protestantischen Bibel bestätigt. Und dadurch werden wir die protestantische Reformation untergraben. Sie ist ihr Feind. Das ist ihr Ziel. Und leider waren sie sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Hier haben wir eine andere Quelle. Albert Henry Newman, Manual of Church History. Sie erkannten schon früh die enorme Bedeutung durch die Steuerung der höheren Bildung. In all ihrer höheren Bildung spielt Theater, das Jesuitentheater, eine ausnehmend wichtige Rolle. Für mich ist es sehr spannend, dass so viele dieser charismatischen Figuren jetzt nicht nur im Papsttum, sondern auch in der Regierung tatsächlich Schauspieler waren.
Ja.
Ronald Reagan kommt einem in den Sinn.
Als Präsident.
Johannes Paul II. Auch. Sie waren gelernte Schauspieler aus jesuitischen Schulen.
Trump ist jetzt kein Schauspieler, aber er scheut sich nicht.
Nein, er trat in vielen Fernsehshows auf. Er ist ein Schauspieler.
Er hat seine eigene Show.
Unbedingt. Durch die Steuerung der höheren Bildung als ein Mittel, um die Kontrolle über das Leben der fähigsten und besten vernetzten jungen Männer zu erlangen, und um den geschulten Intellekt ihren Zwecken untertan zu machen. Das wird durch Manipulation des Denkens gemacht.
Ja, als sie mit Jesuitentheater anfingen, war die Gesellschaft noch nicht für einige der Dinge bereit, die sie einführen wollten. Also machten sie es in Komödien. Und ein paar Monate später war das in die Gesellschaft eingedrungen.
So war das Beispiel auch bei Macbeth. Das pflanzte Vorstellungen in das Denken der Menschen. Die ausgeprägte Fähigkeit der jesuitischen Lehrer, ihr unvergleichliches Wissen über die menschliche Natur, die Umgänglichkeit in ihrem Benehmen und ihre bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an die Eigenheiten und Umstände jedes Einzelnen, machte sie praktisch unwiderstehlich, wenn sie einmal eine enge Beziehung mit der empfänglichen Jugend geknüpft hatten. Wer gab ihnen diese Fähigkeit, den Verstand zu beeinflussen? Dieser Kadavergehorsam, wie eine Leiche ohne eigenes Denken, das durch nichts erschüttert wird. Völlig programmiert, um wie ein heißes Messer durch Butter zu schneiden. Sie waren umgänglich. Sie hatten ein unübertroffenes Wissen über die menschliche Natur. Sie hatten den größten Lehrer in der gefallenen Welt, den es je gab. Lucifer. Hier ist ein Zitat, was Joan Adams an Thomas Jefferson schrieb. Ich bin nicht glücklich über die Wiedergeburt der Jesuiten. Es ist interessant, dass die Jesuiten, wie das Papsttum, eine tödliche Wunde, Tod und eine Wiederauferstehung hatten.
Ja, und jetzt sind sie prominent. Wow.
Ja, und die ganze Welt sah verwundert dem Tier nach. Sie haben diese Geisteshaltung entwickelt und Hollywood dafür mit großem Erfolg genutzt.
Überleg nur, der Papst ist ein Jesuit. Er platziert sie. Alle seine hohen Beamten sind jetzt Jesuiten.
Warum trägst du keine 5 Masken übereinander? Sagt dir das nicht ein von Jesuiten ausgebildeter Mediziner?
Er hat es bestätigt. Wir haben all das gezeigt.
Wir müssen das nicht vertiefen. Schwärme von ihnen werden sich unter mehr Verkleidungen präsentieren, als es ein Anführer der Zigeuner je tat. Als Drucker, Autor, Verleger, Schullehrer und dergleichen. Wenn je eine Verbindung von Menschen auf dieser Erde oder in der Hölle jemals ewige Verdammnis verdient hat, ist es diese Gesellschaft von Loyola. Das ist Geschichte. Das ist eine Tatsache. Aber die Menschen neigen dazu, die Geschichte zu vergessen. Vor allem, wenn die Geschichte umgeschrieben oder ausgemerzt wird. Lass uns also über Michael sprechen, denn darüber wollen wir heute ja sprechen. Wir haben den Gegensatz gesehen, wie Luzifer in der Welt erhoben wird, in den Philosophien, bis hin zur Philosophie der Vereinten Nationen, der Gebetsraum der Vereinten Nationen, die Organisationen, die mit den Vereinten Nationen verbunden sind. Das ist kaum vorstellbar. Es ist so unverhohlen luziferisch und so wunderbar akzeptabel. Und Michael, dieser Schlamper, der raucht, eine Bank ausraubt. Gehen wir zu einem Bibellexikon. Hier Easton's Bible Dictionary. Was sagen Sie über Michael? Die Definition lautet, wer ist wie Gott? Eigentlich lautet die Definition, der ist, was Gott ist. Das ist ziemlich direkt, oder? Der Titel, der einem der obersten Engel gegeben wurde. In Wirklichkeit ist das etwas falsch ausgedrückt, wie wir noch sehen werden. Er übernahm eine besondere Leitung von Israel als Nation. Er stritt mit Satan über den Leichnam von Mose. Er wird auch dargestellt, wie er von der alten Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, warnt. Offenbar 12, Vers 7 und 9, der ist der große Gegner von Satan. Es gibt einen großen Konflikt zwischen Michael und Satan. Das wird der große Kampf genannt.
Genau.
Dieser Begriff Erzengel wird in der Welt sehr breit gefächert angewendet. Wenn man den Katholizismus und dessen Schrift studiert, sieht man, dass sie eine Reihe von Namen als Erzengel aufführen. Man hat Raphael
und Uriel
und Gabriel, die alle als Erzengel aufgeführt werden. Wenn man sich die anderen Organisationen in der Welt ansieht, kennen sie viele Erzengel. Aber wenn man die King James liest, taucht der Begriff Erzengel nur zweimal auf. Hier sind die beiden Verse. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. In Judas Vers 9 steht, Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Zwei Verse, in denen wir das Wort Erzengel haben.
Und im ersten Vers steht auch nicht eines Erzengel, sondern des.
Stimmt, des Erzengels. Und einmal wird es hier mit Michael in Verbindung gebracht. Die Bibel bringt übrigens das Wort Erzengel nie mit einem anderen Engel in Verbindung. Nicht einmal mit Gabriel. Und interessanterweise macht das auch der Geist der Weissagung nicht.
Schon spannend.
Zu diesem ersten Vers sollten wir noch mehr sagen. Aber sehen wir uns zuerst die Definition an. Hier von Thea, ihre Definition von Erzengel. Sie lautet, Erzengel oder Anführer der Engel. Wortart, Nomen, Maskulin. Interessanterweise werden Engel ja oft als weiblich dargestellt, nicht wahr? Vor allem im römisch-katholischen Wandmalereien und dergleichen.
Und als Babys.
Ja. Es ist maskulin und bedeutet wörtlich Anführer der Engel. Gehen wir also zurück zu diesem Vers in Thessalonicher. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengel und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Denn der Herr wird also, wenn das Wort Herr im Neuen Testament verwendet wird, ist es das Gegenstück zum Wort im Alten Testament. Im Neuen ist es Kyrios und im Alten Testament ist es Jahwe oder Jehova. Er wird mit der Stimme des Erzengels kommen. Sehen wir uns einen Paralleltext in Johannes 5, Abvers 26 an. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Wessen Stimme werden sie hören?
Die von Jesus.
Die des Menschensohnes. Wessen Stimme ist das? Die Stimme des Erzengels. Diese beiden Texte zeigen die Tatsache, dass die Stimme des Erzengels die Stimme des Menschensohnes ist. Dieser Titel Menschensohn kommt, wie wir schon früher besprochen hatten, aus dem Kapitel 7 von Daniel. Er ist derjenige, der zu dem kam, der uralt an Tagen war und der seinen Platz beim Gericht eingenommen hat. Alles Gericht wurde dem Sohn übergeben, Jesus.
Dem Menschensohn.
Hier haben wir ganz offensichtlich eine Verknüpfung zwischen der Stimme des Erzengels und der Stimme des Sohnes Gottes. Es ist dieselbe Person.
Für mich ist auch die Satzkonstruktion interessant. Es wird deutlich, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Fängt man mit der Stimme des Erzengel Gottes an, werden die Toten in Christus auferstehen.
Wenn sie die Stimme hören.
Aber es heißt die Toten in Christus. Das verknüpft ja Christus auch mit dem Erzengel.
Ganz genau. Das ist eine sehr aussagekräftige Verbindung. Aber wir müssen noch weitergehen als das. Gehen wir tiefer. Behalten wir auch im Hinterkopf, dass Michael bedeutet, derjenige, der ist, was Gott ist. Gehen wir also zurück in die Geschichte und betrachten uns 2. Mose Kapitel 3, Vers 2. Im Alten Testament lesen wir oft, der Engel des Herrn. Das ist ein sehr spezieller Titel. Schaut man das Wort Engel nach, bedeutet es Bote. Wir können uns das gleich ansehen. Da erschien ihm, dem Mose, der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Hier gab es also ein Wunder. Und in Verbindung mit diesem Wunder war da der Engel des Herrn. Vers 5 sagt, da sprach er, hier spricht der Engel des Herrn, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Es ist also sehr eindeutig, dass der Engel des Herrn Gott ist. Auch die Tatsache, dass er verkündet, dass der Ort, an dem der Engel des Herrn stand, heiliger Boden war. Gehen wir noch weiter. Sehen wir uns dieses Engel und Gott noch genauer in der Bibel an. Denn es heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Das erste Wort für Engel ist hier Malak. Von einer ungebräuchlichen Wurzel, die bedeutet, als Stellvertreter aussenden, ein Bote, besonders von Gott. Das heißt, ein Engel, auch ein Prophet, Priester oder Lehrer, ein Botschafter, Engel, König, Bote. Wir haben zu Anfang dieser Aussage im Geist der Weissagung gelesen, dass Jesus das Mittel war, durch das die Gottheit mit der Menschheit in Verbindung trat. Hier sagt der Engel des Herrn, dass er Gott ist. Das Wort, das dafür gebraucht wird, ist Elohim. Jetzt wird es interessant. Götter im eigentlichen Sinn, aber besonders im Plural, dabei mit den bestimmten Artikeln benutzt, für den höchsten Gott. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Manchmal respektvoll für Richter gebraucht und manchmal als Superlativ für Engel. Auch Engel werden als Boten bezeichnet. Außergewöhnlich, Gott, Göttin, großartig, Richter, mächtig,
great, judges, mighty.
Es gibt also viele Anwendungen. Aber die Tatsache, dass er Anbetung erhielt, ist zweifellos das schlagkräftigste Hauptargument, denn nur Gott darf angebetet werden.
Genau.
Jesaja 63, Abvers 7. Ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken. Das ist Jahwe. An die Ruhmestaten des Herrn. Wie es sich gebührt nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Da er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Das ist der Herr, der auch ihr Retter ist. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Jetzt haben wir eine weitere Verbindung. Wir haben Jehova, den Namen Jahwe, verbunden mit dem Erlöser, verbunden mit dem Engel seines Angesichts, der wiederum mit einem Retter und Erlöser verbunden ist, der sie erhält und durch alle Tage der Vorzeit trug. Auf wen nimmt das Bezug?
Jesus.
Wird Jesus hier als Engel seines Angesichts bezeichnet?
Ja. Jesus wird
Engel seines Angesichts genannt. Wir hatten den brennenden Busch und jetzt ein weiteres Beispiel. Gehen wir weiter.
Das verbindet ihn auch wieder mit Jahwe.
Ja, das auch mit Jahwe verbunden ist. Ein Titel, der übrigens Jesus im Neuen Testament verliehen ist, nämlich Kyrios. Und im Alten Testament. Beide, Vater und Sohn, werden als Jehova bezeichnet. 1. Mose 48, Vers 16, das war Jakobs Segen, den er über die Söhne Josefs aussprach. Wieder heißt es, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben. Und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Wer sollte sie segnen? Der Engel, der mich erlöst hat. Auch hier haben wir wieder diesen Bezug zu dem Engel und der Erlösung.
Ja.
Der Einzige, der uns erlösen kann, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel und auf der Erde gegeben, durch den wir erlöst werden können, außer dem Namen Jesu Christi. Wir haben also eine weitere Verbindung mit dem Engel seines Angesichts, dem Engel, der erlöst im Alten Testament. Der Engel des Herrn, der im brennenden Busch erschien. Nun, Offenbarung 12, Abvers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Der große Konflikt war zwischen Michael und seinen Engeln und dem Teufel, der alten Schlange, der hinausgeworfen wurde, und seinen Engeln. Und sie wurden hinausgeworfen. Es gab Krieg. Der Anführer und Befehlshaber der himmlischen Herrscher war Michael.
Ja.
Und
der gefallene Engel
auf der Seite des Teufels war Luzifer. Das war der Konflikt. Nun sind wir hier sehr vorsichtig und gehen einmal zum Alten Testament. Und wir sehen uns ein paar Verse in Josua 5 an. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war. Das ereignete sich, als die Kinder Israels Kanaan einnahmen. Nach ihren 40-jährigen Wanderungen betreten sie es endlich, und Jericho war die erste Begegnung im Konflikt. Da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer der Herren. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Wo hast du das schon gelesen?
Mose.
Und Josua betete an.
Ja.
Wen betete er an?
Es muss Gott sein.
Er muss Gott angebetet haben, denn man darf niemanden anderen anbeten. Und er war der Befehlshaber über die himmlischen Herrscher. Wer war in Offenbarung der Anführer der himmlischen Herrscher?
Michael, der Erzengel.
Ja, Michael, der Erzengel. Entsteht hier ein Bild?
Unbedingt.
Okay. Also, das ist eine sehr wichtige Parallele. Denn er ist der Sieger. Er ist der mächtige Engel mit dem blank gezogenen Schwert. Und es ist spannend, dass Josua auf ihn zuging, um sich ihm zu stellen. Aber als er erkannte, wer er war, fiel er nieder und betete an. Und er musste seine Schuhe ausziehen.
Und dieses Niederfallen und den Engel anbeten steht im Gegensatz zu Johannes, der in der Offenbarung niederfällt und den Engel anbeten will.
Dort war es ein normaler Engel.
Der sagte nein.
Nein, nein.
Steh auf, ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder.
Richtig, bete Gott an. Die Tatsache, dass sich der Befehlshaber der himmlischen Herrscher anbeten lässt, auch der Engel seines Angesichts und der Engel, der erlöst, sie alle werden angebetet und können segnen.
Ja.
Diese Tatsachen beweisen, dass wir es mit Gott zu tun haben. Und
richtig.
Er ist derjenige, der mit der Menschheit Verbindung aufnimmt. Also muss es Jesus sein. Der, der ist, was Gott ist, Michael, ist sein Engelsname, der porträtiert, wer er ist. Aber er hat noch weitere Namen. Wenn man zum Jesaja geht, trägt er dort viele Titel. Einige dieser Titel lauten: Wie du weißt, uns ist ein Kind geboren, und er wird Immanuel heißen.
Immanuel.
Das bedeutet Gott mit uns. Es ist also eine Beschreibung seines Handelns. Und er wird auch allmächtiger Gott genannt. Das ist sehr interessant.
Mir ist gerade auch etwas Interessantes eingefallen. Es heißt doch, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir einen neuen Namen bekommen. Wir werden auch unseren himmlischen Namen bekommen,
ja,
der sich von dem Namen jetzt unterscheiden wird.
Ja, denn es soll den Charakter beschreiben, den du entwickeln sollst. Sehen wir uns nur noch ein paar weitere Beispiele im Alten Testament an. Nehmen wir beispielsweise die Eltern von Simson. Zuerst erschien der Engel des Herrn der Mutter Simsons, später dann dem Vater Simsons. In Richter 5,21 heißt es, der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Wenn also die Bibel von Engel des Herrn spricht, war es der, der in der Feuersäule und Wolkensäule voranging. Das war der Engel des Herrn, Jesus ganz allein. Gehen wir zur Vision Zacharias. In Zachariah Kapitel 3, Vers 1 steht, und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Wo haben wir diese Formulierung, der Herr schelte dich, Satan, schon gelesen?
Im Judasbrief, bei dem Streit über den Leichnam von Mose.
Die Worte, die wir hier lesen, der Herr schelte dich, du Satan, sind die gleichen, die wir im Judasbrief finden. Dort spricht Jesus sie. Denn dort steht Michael. Und hier ist es auch Michael. Wer ist der Gott der Auferstehung?
Jesus.
Jesus. Er ist derjenige, der Menschen am jüngsten Tag ins Leben rufen wird. Wir haben wieder diese Verbindung. Die gleichen Worte bei Michael und dem Engel des Herrn. Aber der Engel des Herrn ist kein normaler Engel, weil er angebetet wird. Wir haben Gott gesehen.
Ganz genau. Man kann diese Verbindung nicht wegdiskutieren.
Das hoffe ich. Gehen wir zu den Visionen von Daniel. Jetzt geht es um das Herzstück. Daniel 10, Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Das ist ein faszinierender Vers. Wenn wir uns dieses einer der ersten Fürsten betrachten und nachschlagen, heißt es erster, was Ort, Zeit oder Rang betrifft, Vorfahr, zuvor, Anfang, Ältester, zuerst, voran, vor, früher, aus alter Zeit. Auf wen bezieht sich das?
Jesus, weil das alles Attribute Gottes sind.
Genau. Wenn es also einer der ersten Fürsten heißt, dann muss es sich auf die Gottheit beziehen, weil man von ihr oft als die Fürsten spricht. Was ist mit dem Fürsten des Königreichs Persien? Das war nicht der irdische Fürst, denn ein Engel wie Gabriel würde mit einem Hauch den Fürsten auslöschen. Nicht wahr? Was geschah, als der König von Babylon mit dem Finger Gottes konfrontiert wurde? Seine Knie schlotterten. Und genau das passierte hier auch. Der Fürst von Persien ist der Superfürst, der hinter den Irdischen steht, nämlich Luzifer.
Ja.
Und es ist interessant, dass Luzifer Gabriel aufhielt, weil wir wissen, dass das der Engel Gabriel war. Gabriel rief schließlich Michael zu Hilfe, einen der ersten Fürsten der Gottheit.
Der Gottheit.
Der kam und beseitigte das Problem. Es gibt nur einen, der der Macht des Teufels widerstehen kann. Für mich ist das ein erstaunlicher Vers, denn es zeigt den Charakter Gottes. Wir hatten schon früher davon gesprochen, aber wir sollten es noch einmal zur Sprache bringen. Als Gott Satan aus dem Himmel warf, nahm er ihm seine Stellung. Aber er nahm ihm nichts von seiner Macht.
Ja.
Er war immer noch mächtiger als Gabriel. Gabriel konnte nicht durchdringen. Es brauchte Michael, der das schaffte.
Das zeigt seinen Charakter voller Liebe. Er wollte dem ganzen Universum zeigen, dass der wahre Charakter Luzifers sich auch dann zeigen würde, wenn er ihm nichts wegnahm.
Richtig. Außerdem hätte Luzifer sagen können, Moment, du hast meine Flügel genommen. Es ist kein fairer Wettstreit mehr. Aber Gott erlaubte ihm, alles zu entfalten, was er konnte. Und wir können sehen, wohin die Welt als Konsequenz daraus gekommen ist.
Auch wo deren Sympathie liegt.
Jetzt kommt die andere Seite. Wie sehr müssen wir uns vor dieser Sünde der Überheblichkeit hüten?
Das ist die allergefährlichste Sünde. Denn diese Sünde führte zum Fall von Adam und Eva.
Genau. Und wie viele Prediger in der Welt behandeln Satan wie einen geprügelten Hund? Und Gabriel konnte nicht an ihm vorbei. Aber ein irdisches, gefallenes Wesen befiehlt all diesen Mächten, wenn es Michael nicht gäbe, hätten wir gar keine Macht. Wenn es den einen nicht gäbe, der ist, was Gott ist, hätten wir keine Macht. Der einzige Weg, um den Teufel und seine Engel zu besiegen, ist durch die Kraft Christi.
Genau.
Daniel Kapitel 10, Vers 21. Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Wer ist unser Fürst?
Jesus Christus.
Gibt es einen anderen?
Nein, kein anderer Name.
Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit des Drangsals sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Das ist ein unglaublicher Vers. Dieser Vers bezieht sich darauf, dass Michael sich erheben oder auferstehen wird. Was bedeutet das denn? Darüber müssen wir nachdenken. Michael wird auferstehen. Momentan sitzt er auf dem Thron, dem Richterstuhl. Alles Gericht ist ihm übergeben. Wir hatten ja eine Folge über das Gericht gemacht. Und wenn er sich von diesem Richterstuhl erhebt, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Und wenn die Gnadenzeit vorbei ist, dann wird es eine Zeit der Drangsal geben, wie es noch keine gab. Wir stehen so kurz davor. Vor dieser Zeit, wenn das Untersuchungsgericht zu einem Ende kommt, dann wird Michael sich erheben als Richter von seinem Thron und die Phase der Urteilsvollstreckung wird beginnen. Die Plagen werden fallen. Und die Verheißung für diese Zeit lautet, dass wir gerettet werden. Die Tatsache, dass er sich erhebt, sagt uns, wer er ist.
Das stimmt.
Er ist Jesus, denn alles Gericht ist ihm übergeben.
Alle Vollmacht, alles Gericht, einfach alles. Wenn er sich erhebt, sagt er, es ist vollbracht.
Es ist vollbracht. Und der große Befehl wird ausgehen, genau wie es am Kreuz war. Es ist vollbracht. Der Preis für die Erlösung war bezahlt worden, aber die Sünde hört noch nicht auf. Bis zum heutigen Tag. Du musst nur deinen Fernseher anmachen und du siehst, dass das der Fall ist. Das Ende der Gnadenszeit, der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Wer Unrecht tut,
der tue weiter Unrecht.
Dieser Befehl wird hinausgehen, wenn Jesus sich erheben wird von seinem Richterstuhl.
Wie du schon sagtest, wir stehen an der Schwelle. Wir leben jetzt in einer Zeit auf dieser Erde, in der wir uns entscheiden müssen, ob wir auf Michaels Seite oder auf der Seite Luzifers stehen.
Diese Entscheidung müssen wir treffen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ihm nicht nur alles Gericht übergeben ist, sondern auch, dass uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den wir gerettet werden können, außer den Namen Jesus Christus. Er ist der Oberbefehlshaber der himmlischen Herrscher. Er ist der Herr unserer Erlösung. Er ist unser Erlöser. Er ist der Sohn Gottes. Sollen wir beten?
Bitte.
Himmlischer Vater, was für eine erstaunliche Geschichte von einem großen Konflikt zwischen Gut und Böse. Und hier auf der Erde wurde die wunderbare Geschichte der Bibel auf jede erdenkliche Art verdreht und so dargestellt, dass die Menschen Sympathie für den Erzverführer empfinden. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen können und die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.